Jetzt kommen wir zum Wort Gottes in der Predigt. Ihr mögt euch erinnern, diejenigen, die letzte Woche hier waren und gut aufgepasst habt, wir haben diese Verheißung des Herrn angeschaut aus dem 5. Buch Mose. Wie war diese Verheißung des Herrn mit dieser Verdoppelung drin? Wie lautete diese Verheißung? Gott hat gesagt zu Mose und zu Josua damals, was hat er gesagt? Er hat gesagt, ich werde dich nicht aufgeben, ich werde dich nicht verlassen. Das ist eine Verheißung aus dem Alten Testament, aus den Büchern Mose. Aber diese Verheißung hallt nach durch die ganze Bibel. Er kommt immer wieder vor. Wir lesen das in der Geschichte, in den Psalmen und wir lesen das auch im Neuen Testament. Und unser Text für heute ist aus dem Neuen Testament, ist aus dem Hebräerbrief. Und wir werden diese Verheißung, ich werde dich nicht aufgeben, ich werde dich nicht verlassen, werden wir auch hier hören, Wort für Wort wiedergegeben. Wir lesen aus dem 13. Kapitel des Hebräerbriefs die ersten 8 Verse. Die Bruderliebe bleibe, die Gastfreundschaft vergesst nicht, denn dadurch haben einige, ohne es zu wissen, Engel beherbergt. Gedenkt der Gefangenen als Mitgefangene, derer, die geplagt werden, als solche, die auch selbst im Leib sind. Die Ehe sei ehrbar in allem und das Ehebett unbefleckt, denn Unzüchtige und Ehebrecher wird Gott richten. Der Wandel sei ohne Geldliebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Denn er hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Sodass wir zuversichtlich sagen können, der Herr ist mein Helfer. Ich will mich nicht fürchten. Was soll mir ein Mensch tun? Gedenkt eurer Führer, die das Wort Gottes zu euch geredet haben. Schaut den Ausgang ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und in Ewigkeit. Das ist das Wort des Herrn. Wir wollen noch beten, bevor wir weiterfahren. Herr, wir danken für dein Wort. Und wir danken für unseren Herrn Jesus Christus. Hier wird er lobend erwähnt. Und das ist so. Er ist derselbe gestern und heute in Ewigkeit. Herr, lass uns dein Wort besser und besser verstehen. Lass uns diesen Herrn Jesus Christus auch besser lieben lernen. Und in seinem Namen beten wir. Amen. In diesem letzten Kapitel des Hebräerbriefs, das kommt vor dem Segen am Schluss des Briefes, vor den letzten Grüßen am Schluss. Und wir haben hier praktische Anweisungen. Der Autor des Briefes sagt uns, wie wir leben sollen. Er sagt den Gläubigen, wie sie als Christen, als Gläubige leben sollen. Und wir finden eine Reihe von Aufforderungen, von Imperativen, von Ermahnungen, von praktischen Anweisungen, wie wir mit anderen umgehen sollen. Unsere Beziehung mit dem Ehepartner wird hier angesprochen. Unsere Beziehung mit dem Geld wird angesprochen. Die Beziehung auch mit den geistlichen Leitern, die wir haben. Alle diese Aufforderungen, alle diese Ermahnungen werden auf Gott gegründet. und durch Gott ermöglicht. Wie ist Gott? Gott ist mein Helfer, wird hier gesagt. Jesus Christus ist der gleiche, gestern und in Ewigkeit. Und, habt ihr das erkannt, habt ihr das herausgehört, unser Predigttext, unsere Verheißung, die Verheißungen an uns. Ich werde dich nicht aufgeben, ich werde dich nicht verlassen. Und weil Gott immer mit dir ist, kannst du und sollst du so leben, wie es hier beschrieben ist. Weil Gott immer mit dir ist, kannst du es dir so leisten, zu leben. Wenn Gott oder wenn du von dir gibst, dein Geld, deine Liebe, deine Zuneigung, deine Aufmerksamkeit, alles, was du gibst, wie hier die Aufforderungen sind, dann könntest du denken, ich werde wie eine Batterie, werde langsam geleert werden und irgendwann einmal habe ich nichts mehr zu geben. Ich weiß nicht, wie viele von euch Elektroautos habt. Irgendwann mal geht die Batterie aus und wenn man keinen Zustrom hat, kann man nicht weiterfahren. Deswegen habe ich ein Hybrid. Aber es ist nicht so bei Gott, weil Gott ist unser Helfer. Gott gibt die Kraft, die wir brauchen, immer, weil Gott versprochen hat, ich werde dich nicht aufgeben, ich werde dich nicht verlassen. Gott ist ganz nah bei dir mit all seinen Ressourcen, mit seiner Liebe, mit seiner Geduld, mit seiner Gnade, mit seiner Stärke, mit seinen erheblichen Mitteln, mit seinen endlosen Mitteln. Wir haben letztes Mal gesehen, dass diese Verheißung, ich werde dich nicht aufgeben, ich werde dich nicht verlassen. Ich habe auch das Englische zitiert, das ich sehr mag. I will never leave you, I will never forsake you. Was soll diese Verdopplung? Das sind doch aber zwei verschiedene Seiten, zwei verschiedene Aspekte vom Verlassenwerden. Oder halt hier natürlich vom Nicht-Verlassen-Werden. Wir haben letztes Mal gesehen, dass das erste Wort, das hatte mit Kraft zu tun. Wisst ihr noch dieses Bild? Die Kraft, den Arm aushalten. Und wie lange könnt ihr den Arm halten? Wie lange kann Gott uns halten? Wie lange hat er Kraft, bis er uns aufgeben muss? Er hat ewig lang Kraft. Er wird nicht aufgeben. Sein Arm ist stark. Er wird dich nicht aufgeben. Er hält dich durch dick und dünn durch alle Zeiten. Dieses zweite Wort, ich werde dich nicht verlassen, ist etwas anders. Hat eher mit, nicht so sehr mit der Kraft zu tun, mit der Nähe. Also dieser Arm, der stark ist, ist auch ein Arm, der dich umarmt. Der sagt, du gehörst mir. Ich bin bei dir. Er ist stark genug, um dich zu behalten, komme was wolle. Und er ist an deiner Seite, komme was wolle im Leben. Der Herr sagt also mit diesem Umarmung, sagt er dir, komm, mein Liebster, komm, meine Liebste, ich halte dich fest, ich weiche nicht von dir. Er bleibt. Er ist treu. Er ist treu. In den Worten des Westminster-Bekenntnisses, den wir gut kennen, oder? Ja, auf den wir immer wieder zurückkommen und schauen, wie steht es im Westminster? Da lesen wir im Kapitel 2. Kapitel 2 geht um Gott. So eine fantastische Beschreibung von Gott, wie Gott ist. Und unter anderem heißt es hier, Gott ist voller Liebe, Gnade und Barmherzigkeit, geduldig, reich an Güte und Wahrheit. Die Bibel bezeugt auch immer wieder Gottes Treue und benutzt auch dieses Wort. Aber das Volk, wir erinnern uns, diese Verheißung wurde als erste dann an Mose gegeben, an das Volk via Mose. Das Volk könnte zurückblicken auf ihre Geschichte bis dahin, wie sie Ägypten verlassen haben mit Gottes Treue. Gott war treu, dieses Volk in der Sklaverei, in der Gefangenschaft in Ägypten über Hunderte von Jahren, aber Gott hat nicht vergessen. Gott ist nicht abgewichen, Gott ist nicht weggegangen und gesagt, ja, das Volk, das können wir vergessen. Die sollen für sich jetzt schauen. Nein, sie sind ausgezogen. Sie sind ausgezogen worden aus Ägypten. Exodus. Dann sind sie gehalten worden, versorgt worden in der Wüste. Sie können auch dann kurz an der Schwelle zum gelobten Land, können sie zurückblicken und schauen, Gott ist treu. Und die Bibel benutzt dann auch wortwörtlich das Wort treu. In dem Psalm, wir haben Psalm 118 gelesen, da wird beschrieben, wie Gott hilft, wie er treu ist. Psalm 117 zum Beispiel heißt es, dann mächtig über uns ist seine Gnade. Die Treue des Herrn währt ewig. Nicht nur im Alten Testament, im Neuen Testament, in den Briefen von Paulus zum Beispiel, 1. Korinther 1,9. Gott ist treu, durch welchen ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseren Herrn. 1. Thessalonicher 5,24. Treu ist, der euch ruft, er wird es auch tun. Gott ist treu. Ist das nicht eine Ermutigung für dich? Grund zu Freude, Grund zu Dankbarkeit? Es hat Folgen für dein Leben heute, dass Gott treu ist. Denn vielleicht, zum Beispiel, hast du Untreue erlebt durch einen anderen Menschen. Vielleicht hat dein Mann dich verlassen, dein Partner dich verlassen. Vielleicht hat dein Geschäftspartner dich betrogen. Dein Partner hat dich vielleicht dein Herz gebrochen. Dein Geschäftspartner hat vielleicht dein Konto gebrochen. Dich finanziell ruiniert. Wenn alle dich verraten und verlassen, gibt es einen, der dich nicht verlässt, der dich nie verlässt. Das ist der Herr. Oder vielleicht bist du selber untreu. Wir hatten diese Zeit und wir haben immer wieder in unseren Gottesdiensten oder in unserer Liturgie diese Zeit der Selbstprüfung. Wenn du dich selbst prüfst, siehst du Treue oder siehst du Untreue? Siehst du einen gerissenen Typ? Einen verräterischen Typ? Solltest du Gott nach deinen Maßstäben messen, dann wäre dein Leben prekär, nicht wahr? Ohne Hoffnung. Wenn Gott ist wie du, vielleicht nur ein bisschen besser, wir wären verloren. Wir wären alleine gelassen. Aber Gott ist nicht so. Er ist unendlich besser. Er wird dich nicht verlassen. Nur weil du unzuverlässig bist, das bedeutet nicht, dass Gott unzuverlässig ist. Gott sei Dank. Nun, wir können dann immer noch denken, ja gut, Gott ist treu. Gott ist treu von Natur aus, er ist ja Gott. Aber seine Treue muss irgendwo aufhören, muss irgendwo eine Grenze haben, nicht wahr? Er kann nicht alles ertragen. Er ist heilig. Er ist Gott, er ist vollkommen. Und ich bin es bei weitem nicht. Wie viel kann er dann ertragen, bis er sagt, das ist genug, jetzt muss ich aber weg. Irgendwann einmal wird er dermaßen angewidert von uns, dass er sich abwendet, könnten wir denken. Aber nein, nein, wir können sicher sein. Gott verzweifelt nicht an uns. Diese Verheißung, diese seine Treue, er hat keine Ausstiegsklausel eingebaut. Oder diese Get-Out-Clause, keine Ausstiegsklausel eingebaut für sich, für seine Sicherheit. Es gibt in dieser Verheißung kein Kleingedrücktes, wo wir lesen können, wenn wir gute Augen haben. Ich bleibe dir treu, solange du brav bleibst und nichts Dummes machst. Dann bleibe ich dir treu. Nein, Gott hat kein Kleingedrucktes dabei. Er bereitet keine Ausstiegsklausel für sich. Dieser Satz aus dem Westminster-Bekenntnis, dieser eigentlich lange Satz, der fährt weiter. Ich lese, was dieser Satz weiter sagt. Gott vergibt Missetat, Übertretung und Sünde und belohnt, die ihn eifrig suchen. Er vergibt. Das ist Teil von seiner Treue. Und Paulus sagt im 2. Timotheus 2,13, wenn wir untreu sind, er bleibt treu. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Er bleibt treu. Und schon zu Moses Zeit, im 2. Mose, schon im Exodus 34, der Herr Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Und diese Treue erfahren wir auch, diese Treue erleben wir, diese Treue äußert sich in seiner Vergebung. 1. Johannes 1,9 lesen wir oft in der Liturgie am Ende der Gewissensprüfung, nicht wahr? Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Das ist enorm erleichternd. Und das ist eine Untertreibung. Das ist erleichternd. Ist das nicht Grund zu Freude und zu Dankbarkeit? Dass wen Gott liebt, den wird er immer lieben. Er wird immer vergeben. Er wird dich immer reinwaschen. Du kannst nicht so sehr stinken, wenn ich das so sagen darf, von der Kanzel. Du stinkst nicht so viel, dass Gott irgendwann mal sagt, jetzt habe ich aber genug. Ach, jetzt gehe ich. Ne? Du musst weg. Er weiß, wie dich waschen. Wie dich reinwaschen. Er weiß, wie dir neue, reine Kleider geben. Und seine Garderobe ist unendlich. Es hört nicht auf. So groß ist seine Gnade. Gott sei Dank. Aber du sagst vielleicht, das geht immer noch nicht ganz auf, weil, wie wir gesagt haben, Gott ist heilig. Gott ist vollkommen. Er hasst die Sünde. Wie lange kann er mich aushalten? Wie lange muss er dieses Gestank aushalten? Er kann nicht immer zu mir halten. Irgendwann mal ist seine Treue zu Ende, seine Vergebungsbereitschaft erschöpft. Aber da hättest du einen Punkt. wenn du so denkst. Das ist richtig.
Aber,
hier kommt ein großer Aber. Wir müssen an einen bestimmten Moment der Geschichte, an einen bestimmten Vers in der Bibel denken, wo Gott tatsächlich jemand verlassen hat. Er hat doch jemand verlassen. Wen hat er verlassen? Den Herrn Jesus Christus. Jesus hing am Kreuz, getötet, gemartert. Und kurz vor seinem Tod rief er aus. Wisst ihr noch, Matthäus 27. Jesus schrie mit lauter Stimme und sagte, Eli, Eli, lama sabachthani. Was heißt das? Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wie kann das sein? Dieser Augenblick der Geschichte ist, zerreißt das Herz jedes Mal, nicht wahr? Mir zerreißt es das Herz. Wie ist es möglich, dass Gott seinen Sohn verlassen konnte? Aber das ist vielsagend. Wenn Gott seinen einzigen geliebten Sohn verlassen kann, dann kann er mich auch ohne weiteres verlassen. Das wäre nichts, mich zu verlassen. Wenn er Jesus verlässt, aber dieser Moment am Kreuz, diese Kreuzigung, dieses Verlassen, das ist nicht mein Untergang. Das ist meine Hoffnung. Es ist nicht Grund zum Zweifel, das ist Grund zum Vertrauen, zum unerschütterlichen Vertrauen. Denn Gott lud auf Jesus meine Sünde. Und er erledigte mit Jesus meine Sünde und meine Schuld. Mit Jesus. 1. Petrus sagte so, er hat unsere Sünden, Gott hat unsere Sünden selbst, oder Jesus, selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz. Gott hat Jesus verlassen, weil Jesus deine Sünde getragen hat. Gott hat Jesus verlassen, damit er dich nicht mehr verlassen muss. Das ist das Wunderbare hier. Gott sei Dank. Und Gott hat, wir wissen es, Gott sei Dank, Gott hat Jesus wieder rehabilitiert. Er hat Jesus leiblich zum Leben wieder auferweckt. Und in Jesus sind wir vergeben, aber nicht nur vergeben, wir sind auch auferweckt. Wir sind nicht nur reingewaschen, sondern wir sind auch für die Herrlichkeit, wir werden für die Herrlichkeit bereitet. Aber das ist eine Geschichte für ein anderes Mal. Bleiben wir an diesem Punkt, verlassen sein. Gott verlässt uns nicht. Er hat Jesus verlassen. Und Jesus selbst gibt die Einladung. Ich habe schon mal, glaube ich, zitiert heute. Matthäus 11, 28. Kommt her zu mir, sagt Jesus. Alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Kommt zu mir. Und im Johannes 6, 37. Alle, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Den werde ich nicht hinausstoßen. Jesus ist sich sicher. Er hält dich nah. Er wird dich nicht verlassen. Jesus ist stark und Jesus wird dich nicht verlassen. Bist du schon zu Jesus gekommen? Kennst du Jesus schon? Auf diese wunderbare, rettende, erleichternde, ewig dankbare, herrliche Art und Weise. Nun, wir haben eigentlich Hebräer 13 als unser Predigttext, nicht wahr? Und wir kommen auch darauf zurück. Warum schreibt denn oder zitiert der Schreiber dieses Briefes diese Verheißung an dieser Stelle? Er hatte diese Aufforderungen gegeben, diese Liste von Dingen, die wir tun sollen, so wie wir leben sollen. Bruderliebe, Gastfreundschaft und so weiter. Sind Dinge, die wir als gläubige Christen tun sollen. Aber was denkt ihr darüber? Das sind nicht leichte Sachen. Diese Qualitäten, die fließen nicht einfach so leicht aus uns heraus. Ach, klar, da kann ich ja aus dem Ärmel schütteln. Manche von uns sind vielleicht liebevoller als andere. Ich sehe liebevolle Menschen. Ich sehe gastfreundliche Menschen. Manche von uns sind gastfreundlicher oder manche von euch sind gastfreundlicher als andere. Manche sind selbstloser und mitfühlender. Manche können den Versuchungen des Geldes besser widerstehen als andere. Aber früher oder später kommt jeder, kommst du an deine Grenzen, an deine natürliche Grenze. Du kannst nicht mehr. Deine Batterie ist leer. Du bist ein gefallener Mensch. Noch, wir sind noch nicht in der Herrlichkeit. Und geben wir zu, es ist viel leichter in diesem Leben selbstbezogen zu sein. Das ist meins. Es ist viel leichter, für sich zu schauen, für die Familie auch zu schauen, aber nicht für Fremde. Nein, also wie soll ich dann? Warum soll ich ins Gefängnis gehen und fremde Kriminelle besuchen? Es ist viel leichter als gefallener Mensch, mehr besitzen zu wollen, weil da bin ich wichtig. Je mehr ich habe, desto wichtiger bin ich in dieser Welt. Es ist leichter, mehr sexuelle Partner zu begehren, um geliebt zu sein, um erfüllt zu sein. Das sind genau diese Dinge, die hier aufgelistet werden, wo Gott sagt, nein, ihr müsst anders denken, anders tun. Aber wie bringen wir die Kraft dazu auf? Wie bringen wir die Motivation auf, so zu tun, wie der Brief hier uns auffordert? Indem wir uns daran erinnern, wie unser Gott ist. Wenn wir ein Vers vorher zurückblättern in diesem Brief, der Autor hat uns soeben daran erinnert, dass Gott ein verzehrendes Feuer ist. Das ist die Abschreckung. Aber dann, ein paar Verse später, sagt er, Gottes Verheißung ist, ich werde dich nicht aufgeben, dich nicht verlassen. Das ist die Einladung. In dieser Verheißung ist Stärke, ist Herz, ist Treue. Weil Gott stark ist, da kannst du auch stark sein, weil deine Stärke, seine Stärke ist in dir. Denn wenn er dich zu etwas aufruft, wird er dir auch die Kraft geben, das auch zu tun. Wenn Gott treu ist und bei dir bleibt, wird er dir auch sein Herz geben, um Treue und Liebe herzlich weiterzugeben. Dein Herz wird nicht vollständig ausgepumpt wie eine leere Batterie, denn Gott ist in dir. Gott wird dich immer wieder aufrichten, immer wieder füllen mit seiner Nähe, mit seiner Kraft. Und so kannst du es dir leisten, so zu leben, die hier beschrieben ist. Du kannst es dir leisten, mit einem großen Herzen zu leben und so ans Werk zu gehen. Das Herz ist Teil dieser Verheißung. Das Herz steckt in diesem zweiten Teil der Verheißung. Ich werde dich nicht verlassen. I will never forsake you. Und da ist Mut. Wir können den Mut aufbringen, Gottes Werk zu tun, mit vollem Herzen. Mut ist ein gutes Wort. Ich denke an das Wort Mut, genau. Coraggio. Courage. Da steckt das Wort Chor oder Herz drin. Courage. Und lustigerweise, interessanterweise, steckt, man würde es vielleicht nicht denken, aber das Herz steckt auch im deutschen Wort Mut. Denn, habe ich nachgelesen, im Althochdeutschen gibt es das Wort Mut oder Mut. Und das heißt Kraft des Herzens, Kraft des Denkens, Kraft der Seele. Mut. Also Mut ist Herz. Erinnert euch noch, wie stand unser Text im 5. Mose noch vor dieser Verheißung? Mose hat das Volk gesagt, Gott hat das dem Volk gesagt, seid stark und mutig. Stark und mutig. Und dann kommt diese Verheißung. Ich werde dich nicht aufgeben. Ich werde dich nicht verlassen. Das ist eine genaue Parallele. Ihr könnt so sein, weil ich es bin. Ihr könnt stark und mutig sein, weil ich gebe euch die Stärke. Ich gebe euch den Mut. Er ist so stark, dass er uns nicht fallen lässt. Und er hat ein so großes Herz, dass er uns nie aus seiner Liebe und seiner Zuneigung ausschließt. Amen.